Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Also was wir wissen, ist, dass durch unterschiedliche Entwicklungen gehört die Klimakrise dazu, da gehören aber auch einfach die globale Mobilität, die wir haben, dazu, wir häufiger epidemische Ereignisse sehen werden.
Also das sind wirklich sehr volatile, sich überlappende Krisen, die wir gegenwärtig auch haben. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir sind da auf alles wirklich gut vorbereitet. Das sind wir in großen Teilen noch nicht.
Drei Jahre Pandemie. Also ich erinnere mich an das Jahr 2020, als wir plötzlich irgendwie alle im Ausnahmezustand gelebt haben. Die Angst vor einer Ansteckung, die Sorge um gefährdete und ältere Menschen, Sorge um unsere Kinder haben uns da begleitet. Dann kam der Lockdown, zu Hause hocken und bangen mit zwei Kita-Kindern. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war mehrmals am Tag am Rande des Nervenzusammenbruchs. Was haben wir aus der Pandemie gelernt und wie gut ist unser Gesundheitssystem für künftige Pandemien aufgestellt? Und welchen Einfluss hat die Klimakrise auf den Ausbruch von Pandemien? Mein Name ist Julia Fissmann und ich möchte diese Fragen besprechen mit Professor Dr. Med Berit Lange. Sie ist Leiterin der Abteilung Epidemiologie beim Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung HZI und Professorin für Infektionsepidemiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und sie ist auch Mitglied der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auf der Seite der Politik ist zu Gast Serdar Yüksel. Er ist Berichterstatter zum Thema Klima und Gesundheit für die SPD-Bundestagsfraktion. Er ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Wattenscheid, Bochum-Mitte und den Südwesten. Und er weiß, wovon er spricht. Er hat viele Jahre als Intensivkrankenpfleger gearbeitet und ist auch Gesundheitsmanager. Ist das richtig, Herr Yüksel?
Passt. Hallo und guten Tag.
Sehr schön. Frau Lange, ich habe es gerade schon angedeutet, was sind so Ihre Erinnerungen an die Corona-Pandemie?
Ja, die beruflichen Erinnerungen sind natürlich, dass wir sehr eingebunden waren, schon, wenn man ehrlich ist, ab dem Januar und dann natürlich ganz primär auch ab dem März. Also ich war wenige Monate vorher in eine volle Forschungsposition am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gewechselt. Und tatsächlich war es so, dass wir dann wirklich noch mal deutlich mehr eingebunden waren als vorher. Privat sind meine Erinnerungen sehr ähnlich wie Ihre tatsächlich.
Okay, also wir verstehen uns genau als Eltern. Herr Yüksel, wie haben Sie als Gesundheitspolitiker und auch als ehemaliger Intensivkrankenpfleger die Corona-Pandemie erlebt?
Ja, ich war zu dem Zeitpunkt des Ausbruchs der Corona-Pandemie Landtagsabgeordneter in Düsseldorf. Und ich kann mich an viele, viele sehr intensive Diskussionen und Sitzungen auch erinnern. Viele meiner Kollegen, die chronisch erkrankt waren, sind nicht mehr zu den Sitzungen gekommen. So digital klappte das alles auch nicht so ganz gut. Und all diejenigen, die zu Hause keine chronisch erkrankten Angehörigen hatten oder selbst nicht erkrankt waren, hatten dann Pflichtdienst sozusagen. Und ich kann mich an viele Diskussionen und Verfügungen dann auch erinnern, die die Politik zu verantworten hatte, wo wir auf Sicht gefahren sind, über einen ganz langen Zeitraum, eigentlich bis zum Ende der Corona-Pandemie, immer wieder neu entscheiden mussten, weil wir dann zum Zeitpunkt des Wissens, was wir zu dem Zeitpunkt auch hatten, unsere Entscheidung auch so ausrichten mussten. Und das hat natürlich immer zur Diskussion geführt, warum macht er das vom Monat so, dann jetzt so, sondern es hing einfach damit zusammen, dass wir schwierige Entscheidungen treffen mussten im Lichte der damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisse, an die wir uns natürlich gehalten haben.
Ja, da haben wir ja alle was gemeinsam, weil als Bürgerinnen und Bürger hatten wir mit bisschen Zeitversetzung ähnliche Informationen und mussten ja auch immer so auf Sicht fahren und täglich neue Entscheidungen treffen, je nachdem, wie die Inzidenzen auch waren zum Beispiel. Wie ist denn das eigentlich? Also ich erinnere mich da jetzt noch sehr intensiv, Sie ja scheinbar auch, an diese Zeit. Ist das mit der Corona-Pandemie jetzt komplett vorbei? Können wir da total aufatmen? Wie sind da die Daten und Zahlen, Frau Lange?
Also natürlich haben wir ja weiter Atemwegsinfektionen durch SARS-CoV-2 und die sehen wir auch in den Surveillance-Systemen. Die werden auch weiter gemonitort und immer wieder sehen wir auch, dass es Wellen gibt und diese Wellen sind tatsächlich aktuell und das unterscheidet es etwas von dem saisonalen Geschehen, was wir vielleicht bei Grippe haben. Die sind noch nicht in der Form immer ganz gut vorherzusagen, sondern das wird sicher auch noch einige Jahre dauern, bis wir tatsächlich die Saisonalität dieses Erregers sehr, sehr gut verstehen. Sodass natürlich SARS-CoV-2 als Erreger nicht weg ist. Aber wir haben jetzt aktuell natürlich keinerlei pandemische Wellen mehr.
Wie gehen Sie jetzt sozusagen auch als Gesundheitspolitiker mit dem Coronavirus um oder mit der Corona-Pandemie? Also ist das jetzt noch Thema gewesen im letzten Herbst in der Politik?
Es ist eigentlich Dauerthema. Natürlich die Aufbereitung des Themas läuft, die Diskussionen um Maskendeals beherrscht dann natürlich auch das politische Berlin. Also waren die damaligen Anschaffungen eigentlich gerechtfertigt? Über die Preise von Masken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung. Da wurde ja auch sehr intensiv darüber gesprochen, ob das alles verantwortbar war, was damals entschieden worden ist. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja gesagt, wir werden uns eine Menge zu verzeihen haben. Ich glaube, in dem Modus sind wir tatsächlich auch noch. Und es gibt auch eine Enquetekommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, um natürlich auch die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie zumindest politisch zu ziehen und zu sagen, wie müssen wir uns eigentlich zukünftig aufstellen, damit wir bei einer nächsten möglichen Pandemie besser aufgestellt sind, als wir das beim letzten Mal waren.
Was sind denn für Sie jetzt schon so die entscheidenden Lehren zu diesem Zeitpunkt aus der Corona-Pandemie und aus der angefangenen Aufarbeitung eigentlich der Pandemie?
Also was ganz wichtig ist, die dauerhafte strukturelle Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Also nicht mehr ad hoc irgendwelche mit der heißen Nadel gestrickten Strukturen schaffen, sondern wir brauchen eine dauerhafte strukturelle Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und da ist auch eine Menge passiert. Da ist auch sehr viel Geld in Personal und Ausstattung geflossen. Das darf auch nicht mehr zurückgefahren werden. Wir brauchen schon eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge. Die Bund-Länder-Koordination im Krisenfall muss natürlich auch viel intensiver besprochen werden. Wir erinnern uns bei Frau Merkel an die Ministerpräsidentenrunden oder die Gesundheitsministerrunden. Da gab es ja durchaus ganz viel Kakophonie. Als es dann um die Verfügung geht, was macht man wie, da haben wir auch viel wertvolle Zeit aus meiner Sicht auch verloren. Und natürlich müssen die Investitionen in Digitalisierung und belastbare Versorgungsstrukturen auch weitergehen. Wir sind ein paar Jahre weiter. Das Thema Digitalisierung, KI-basierte Datenanalysen sind jetzt viel besser möglich, als wir sie vor ein paar Jahren noch hatten. Das ist ja wirklich ein Quantensprung, was da passiert ist. Und wir brauchen eine internationale Pandemievorsorge im Sinne des One-Health-Ansatzes. Und das fällt umso schwerer, weil natürlich gerade die Vereinigten Staaten von Amerika sich aus multilateralen Organisationen im großen Stile zurückziehen. Und man muss sagen, Gesundheitspolitik war auch noch nie so politisch wie jetzt. Wir haben ja auch eine Partei im Bundestag, die AfD, die einen Antrag gestellt hat, zum Beispiel, dass Deutschland auch aus der WHO austreten soll, aus der Europäischen Union austreten soll, also raus aus multilateralen Strukturen hin zu nationalen Strukturen. Und das alles gefährdet natürlich auch, was in der Zukunft alles aufgestellt werden muss.
Jetzt haben Sie schon sehr viele Themen angesprochen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen Aufschlag. Frau Lange, haben wir nicht sozusagen durch die Pandemie auch schon da ganz gut irgendwie gelernt? Also das heißt, wie man Daten generiert? Also wie sind wir da eigentlich aufgestellt in Deutschland?
Ja, da wird jeder so ein bisschen seinen Bereich auch beschreiben. Ich kann das mal für meinen Bereich tun. Da hat es tatsächlich so ein Lernen gegeben. Also wir haben im Bereich der Infektionsepidemiologie sicherlich 2020 festgestellt, dass wir in Deutschland nicht so aufgestellt sind, wie wir das gerne gehabt hätten. Und das betrifft bei uns immer drei Bereiche. Das betrifft zum einen den Bereich der Vorhersage. Das ist bei uns Modellierung. Das betrifft den Bereich der Daten, die wir aus Kohortenstudien, großen Bevölkerungsstudien haben. Und es betrifft die Zusammenarbeit tatsächlich zwischen Infektionsforschung und öffentlichem Gesundheitsdienst. Also habe ich die Daten aus dem Surveillance-System, die ich eigentlich brauche. Und tatsächlich so im Nachgang der Pandemie haben wir an vielen dieser Stellen jetzt aus meiner Sicht recht gute Forschungsinfrastrukturen aufgebaut. Wir haben ein Modellierungsnetzwerk über ganz Deutschland geschaffen. Wir haben auch sehr agile, adaptive Bevölkerungskohorten geschaffen, die jetzt sozusagen schnell uns bestimmte Schätzer aus der Bevölkerung geben können. Und wir versuchen auch Forschungsinfrastrukturen zwischen ÖGD und Infektionsforschung aufzubauen. Das heißt, ÖGD, öffentlicher Gesundheitsdienst, da ist einiges passiert. Die Frage ist natürlich jetzt, ob diese Strukturen dann auch nachhaltig in die Zukunft geführt werden können.
Können Sie noch mal ganz konkret sagen, welche Kohortendaten das dann sind? Also, weil Sie sagen, das wäre ein großer Schatz jetzt.
Also man kann es sehr, sehr beispielhaft sagen, das werden viele erinnern, dass ja eine der großen Fragen nach wenigen Wochen in der Pandemie war ja die Frage, wie viele Menschen sind denn jetzt eigentlich bereits infiziert gewesen? Und das ist eine Frage, die kann ich über die Surveillance-Daten, die aus dem Meldesystem kommen, nur sehr schwer klären, weil die ja sehr testabhängig und sehr Surveillance-systemabhängig sind. Und die Studien, die man dazu braucht, um das zu eruieren, sind Bevölkerungsstudien. Und da kann man zum Beispiel Seroprävalenzerhebungen, aber auch andere Erhebungen machen. In Deutschland
Seroprävalenzerhebungen?
Sind Erhebungen, die man mit Antikörpertests macht, um eben festzustellen im Blut, ob jemand schon sozusagen mit dem Erreger in Kontakt gekommen ist. Und das sind ganz wichtige Studien. Die sind gar nicht nur wichtig im Bereich von Pandemien, sondern die sind auch in unserem ganz normalen, was ich eben nannte, wenn wir Impfstrategien in der STIKO machen, dann brauche ich auch solche Studien. Was wir aber in Deutschland nicht hatten, waren Bevölkerungskohorten, die das wirklich gut und agil und schnell vor allem erheben können. Wir haben große Bevölkerungskohorten gehabt, die funktionieren aber eher für chronische Erkrankungen und langsamer. Und genau das haben wir geändert jetzt etwas in der Pandemie. Es gibt jetzt zum einen am RKI ein sogenanntes Gesundheitspanel, was in der Zukunft hoffentlich solche Erhebungen mitmachen kann. Und es gibt auch im Rahmen der Helmholtz-Gemeinschaft bei uns eine neue Studie, nennen wir MUSPAT-Studie, die genauso aufgebaut ist, um solche schnellen Erhebungen machen zu können. Und das ist aus meiner Sicht Pandemievorsorge, aber auch wichtig für unsere ganz normale Infektionsforschung.
Jetzt geht es vor allen Dingen um Datenerhebungen. Herr Yüksel, was wünschen Sie sich von Frau Lange jetzt ganz speziell, zum Beispiel vom HZI, um gut Entscheidungen auch treffen zu können, um gut gewappnet zu sein in der Politik für künftige Pandemien?
Also ganz wichtig ist, dass die Politik nicht im luftleeren Raum agiert. Und wir haben in Deutschland herausragend gute Institutionen, die die Politik auch wirklich begleiten, und ein Vertrauen in unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in verschiedenen Organisationen auch in der Pandemie und jetzt wirklich herausragend gute Arbeit machen als Grundlage von politischen Entscheidungen, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben eine Situation, dass Gesundheitspolitik noch nie so politisiert war wie jetzt. Und wir brauchen eben auch Evidenz, auf deren Grundlage wir dann auch entscheiden können. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für die Akzeptanz in der Bevölkerung, damit wir das auch gut argumentieren können. Und die WHO betont ja auch die Bedeutung von frühzeitiger Risikoerkennung, Resilienzzyklus. Und das zeigt auch nochmal, dass die Datenbasis und das Frühwarnsystem ein ganz, ganz wichtiges, übrigens nicht nur national, sondern auch in der internationalen Vernetzung. Und deshalb, ich will mich da auch nochmal wiederholen, kommt der Weltgesundheitsorganisation ja auch eine besondere Bedeutung zu. Denn wenn irgendwo in der Ecke was passiert, wir sind ein globales Dorf und innerhalb von wenigen Stunden können natürlich genau solche Infektionswellen über die Welt schwappen. Und wenn wir eben genau diese Früherkennung nicht haben oder Daten nicht gut genug lesen und verstehen können, dann drohen uns natürlich auch zukünftig Ungemach. Und das wollen wir alle nicht. Das heißt, also das, was weltweit in der Vernetzung miteinander besprochen, entschieden, detektiert wird in Risikoanalysen und auch in Datenanalysen, ist unabdingbar wichtig. Und das muss man einfach mal wissen, dass unsere Gesundheit hier im Land auch von dieser weltweiten Zusammenarbeit abhängt. Und das kann man immer wieder nur unterstreichen und wiederholen.
Was wünschen Sie sich da vielleicht auch von der Politik, um da besser beraten zu können eigentlich auch?
Ich glaube, eine Sache, die geht gar nicht an die Politik. Das betrifft noch das Thema von vorhin. Nämlich diese Frage, wie stellen wir uns eigentlich auf, wenn bei uns ähnliche Entwicklungen passieren, wie sie in den USA gerade passieren, und solche Strukturen, an denen ja zum Teil unsere Präventionsstrategien hängen, wie die STIKO, auf einmal nicht mehr funktionieren. Ja, wer übernimmt dann die entsprechende Beratung? Wer übernimmt die Evidenzsynthese? Und was man in den USA sieht, ist, dass das zum Teil die Fachgesellschaften übernehmen. Und das muss man sich vielleicht etwas klar machen, dass dann aber in solchen Momenten auf die Fachgesellschaften, und das betrifft jetzt ja meinen eigenen Bereich, ist gar keine Forderung an die Politik, dass auf die natürlich nochmal andere Herausforderungen dann zukommen, denen sie zum Teil jetzt auch schon begegnen, muss man sagen. Es gibt ja Präventionsstrategien, die werden jetzt schon von den Fachgesellschaften und gar nicht jetzt von offiziellen Gremien erstellt. Ne? Also das ist so der eine Bereich, über den wir uns, ich bin ja auch Fachgesellschaftsvizepräsidentin aktuell, über den wir uns in dem Rahmen noch viel Gedanken machen. Und dann die andere Frage ging ja dahin, na, wie soll man denn wissenschaftliche Politikberatung aufstellen? Und ich glaube, das hängt wirklich sehr von der Fragestellung und dem Auftrag ab. Also ich würde zum Beispiel argumentieren, dass die Art, wie tatsächlich STIKO und in gewissem Maße auch KRINKO aufgestellt sind, schon eigentlich eine sehr sinnvolle Art ist. Also es ist so, dass es dort gibt es ein unabhängiges Gremium, das sind ehrenamtliche Expertinnen, die kommen sehr interdisziplinär aus unterschiedlichen Bereichen. Die werden unterstützt von einer Geschäftsstelle, die am Robert-Koch-Institut jeweils aufgehängt ist. Und diese Geschäftsstelle macht ganz viel der, sag mal, sehr systematischen Arbeit, die stattfinden muss, damit ich am Ende auch eine Impfstrategie empfehlen kann. Und das ist sicherlich für diese Art von Arbeit sehr gut. Und es gibt natürlich die Forderung an die Politik, die wir an der Stelle haben, ist immer eine bessere Unterstützung dieser Geschäftsstelle, weil die durchaus mehr Mitarbeiterinnen haben könnte. Aber von dem grundlegenden Aufbau ist das aus meiner Sicht eine sehr gute Art der Strategieentwicklung. Die andere Frage sind ja so ein bisschen eher so diese Ad-hoc-Gremien, die es auch im Bereich der Pandemie gegeben hat. Und da glaube ich, dass auch beides hilft, sowohl eine gewisse Interdisziplinarität, ja, ein auch relativ klarer Auftrag zu dem, was wollen wir eigentlich beraten, und drittens eben auch eine Unterstützung durch entsprechende Geschäftsstellen oder Mitarbeiter, die einem helfen, die entsprechende Literatur zu sichten. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die dann solche Gremien recht erfolgreich machen.
Genau, was denken Sie, wo muss da sozusagen, um gute Politikberatung aus der Wissenschaft zu bekommen in Bezug auf Gesundheitspolitik und jetzt ganz speziell Pandemien und Krisensituationen, was muss da vielleicht noch gestärkt werden oder welche Strukturen müssen da verbessert werden?
Also wir brauchen eine Stärkung in der Fläche, auch nicht nur in der Spitze der Fachgesellschaften, aber auch sozusagen bei den großen Organisationen, die ja Politik beraten, die Ständige Impfkommission, das Robert-Koch-Institut oder das Paul-Ehrlich-Institut, seien hier so mal exemplarisch genannt, die sozusagen auf der Bundesebene ja auch agieren. Aber ganz wichtig ist uns natürlich, die Versorgungsstrukturen so zu stärken, dass man eben nicht mehr diese Ad-hoc-Maßnahmen braucht. Also es wird nicht klappen, wenn wir in der Fläche zum Beispiel die Stärkung des ÖGD wieder zurückfahren würden. Und wenn dann sagen, wenn mal wieder eine Corona-Pandemie ist, fangen wir wieder wie bei Monopoly bei Los an. Das wird schief gehen und deshalb ist es wichtig, dass wir dauerhafte, funktionierende Strukturen brauchen. Aber wichtig ist natürlich auch, transparente wissenschaftliche Beratung auch zu haben. Denn eines dieser Kritikpunkte, die im Moment in der Corona-Pandemie auch angesprochen wird, ist, sagt, ihr habt euch hinter verschlossenen Türen getroffen, dann gab es eine Pressekonferenz und da war für viele nicht so ganz klar, warum man zu welcher Entscheidung gekommen ist. Und Wissenschaft hat auch die Aufgabe, nicht nur Politik zu beraten, sondern auch populärwissenschaftlich durchaus auch so verständlich wie möglich die Dinge zu erklären. Ich möchte nicht wie Peter Lustig Löwenzahn oder Sendung mit der Maus mäßig sagen, aber wir brauchen auch tatsächlich auch gute, transparente Erklärungen, die Bevölkerung auch verstehen. Also populärwissenschaftliche Erläuterungen sind unabdingbar wichtig. Und wir können uns ja an ganz viele Runden erinnern, die im Fernsehen stattgefunden haben, wo wirklich wunderbare Experten waren, aber nur wenige verstanden haben, was die da sagen wollten und gesagt haben. Insbesondere, weil es Modellierer und Mathematiker waren, die sozusagen zu Inzidenzfragen sehr gestikreich sozusagen erklärt haben, aber die meisten das gar nicht verstanden haben. Und das hat viele wirklich auch aus meiner Sicht verunsichert. Wenn, Gott behüte, aber wenn nochmal sowas passiert, dann muss man diesen Aspekt der Transparenz, wie welche Entscheidungen zustande gekommen sind, glaube ich, auch nochmal ganz besonders und ein bisschen anders machen als beim letzten Mal.
Sehen Sie das auch so?
Würde hier, glaube ich, zwei Dinge so ein bisschen auseinanderhalten. Das eine ist die Öffentlichkeitskommunikation, die aus meiner Sicht auch Teil von Wissenschaft ist. Aber das ist etwas anderes als Politikberatung. Und ich glaube, eines der Probleme, die manchmal auftreten, ist, wenn man die beiden Ebenen vermischt. Also ich würde voll zustimmen, wir brauchen Gremien, die sehr transparent die Politik dann beraten. Und dann braucht es eine Öffentlichkeitskommunikation, die das entsprechend auch erklärt. Dafür gibt es ja in Deutschland auch entsprechende Organisationen, die genau das machen. Was man nicht immer einfordern darf, ist, dass derselbe Wissenschaftler, der besonders gut in der Politikberatung und da drin ist, sozusagen die Evidenz gut zusammenzufassen, der Politik zur Verfügung zu stellen und zu sagen, aus meiner Sicht stehen wir an diesem Punkt, dass derselbe Wissenschaftler auch der ist, der besonders gut in der Öffentlichkeitskommunikation ist. Das ist manchmal der Fall und das haben wir gesehen, wie hervorragend bestimmte unserer Wissenschaftlerinnen da sind in beiden Feldern. Nicht für jeden stimmt das, man braucht trotzdem beide Ebenen sozusagen. Und ansonsten würde ich sehr zustimmen, Transparenz ist ganz entscheidend an solchen Stellen, gilt für die eine wie für die andere Seite.
Ich habe da aber auch nochmal eine Nachfrage zum Thema Transparenz. Ich habe es so wahrgenommen, dass im Laufe der Corona-Pandemie die Wissenschaft sehr mutig, finde ich, transparent dargestellt hat, dass er oder sie nicht wissen, was jetzt als nächstes passiert. Und das habe ich eigentlich als sehr gut empfunden, weil ich dann im Grunde genommen auf der gleichen Ebene war. Wie haben Sie das empfunden, Frau Lange?
Das ist genau das, was man ja probiert als, also auch jetzt übrigens, ne? Also auch wenn es gar nicht um eine Pandemie geht, sondern wenn es um eine Leitlinie geht oder eine Impfstrategie. Auch da ist ja immer einer der Punkte, dass wir sagen, was ist die Evidenz, die wir haben? Mit welcher Sicherheit haben wir diese Evidenz? Wie gut ist die eigentlich? Und was bräuchten wir eigentlich noch zusätzlich? Und dass man dann sozusagen auf Grundlage dessen zu Empfehlungen kommt. Und das funktioniert natürlich eigentlich sehr gut. Das ist auch der übliche Prozess, den wir da haben. Die Frage ist immer, was passiert, wenn ich das unter sehr, sehr schnellen Bedingungen machen muss. Und das ist ja das, was wir in der Pandemie gesehen haben, dass sich natürlich, wenn ich das im Rahmen von Tagen machen muss und in diesen Tagen verändert sich manchmal auch das Wissen neu, dann ist das natürlich deutlich schwieriger. Und man wird gerade in solchen Krisensituationen immer auch in die Situation kommen, dass man trotz einer ungemein unsicheren Grundlage und Evidenzgrundlage deutlich weitreichendere Entscheidungen fällen muss, als das in unseren normalen Leitliniensituationen der Fall ist. Und ich habe das immer sehr bewundert, die Politikebene, die bereit war, das zu tun. Weil das ist natürlich der Bereich, den ja nicht die Wissenschaftler machen. Also die Wissenschaftler stellen diese Unsicherheiten dar, die stellen die Evidenzgrundlage dar, die stellen auch vielleicht die Vorhersagen, wo Modellierung ganz entscheidend ist, dar. Aber sie entscheiden nicht am Ende. Und das müsste die Politik machen und das ist sicher ein Job, der auch mit viel Druck verbunden ist.
Das nehme ich auch mal an. Was denken Sie, Herr Yüksel, was braucht man als Politiker, als Gesundheitspolitiker, um dann eben gut Entscheidungen treffen zu können? Also worüber reden wir jetzt? Also ich meine, es kann eine nächste Pandemie ja geben.
Also unabhängige Expertengremien sind unerlässlich wichtig. Stärkung sozusagen der wichtigen Institutionen, die nach dem Infektionsschutzgesetz dafür auch zuständig sind. Wir haben jetzt immer wieder über evidenzbasierte Politik auch gesprochen. Das ist die Grundlage einer jeden Entscheidung. Also nicht aus dem Bauch heraus irgendwas oder weil man gerade irgendwas gehört hat oder bei Social Media aufgefangen hat. Denn wir müssen am Ende Entscheidungen treffen, die für über 80 Millionen Menschen in diesem Land auch gelten. Und das ist natürlich auch immer wieder keine einfache Entscheidung. Also sie muss sozusagen auf Grundlage von Evidenz sein und sie muss vor allen Dingen auch überprüfbar sein. Wir sind in einer gewaltengeteilten Demokratie und wir erinnern uns, dass viele der Verfügungen auch gerichtlich beklagt worden sind, bis hin zum Bundesverfassungsgericht, wo es auch Grundsatzentscheidungen dazu gegeben hat. Und ganz wichtig für uns sind auch interdisziplinäre Beratungsgremien, die aus verschiedenen Richtungen darauf schauen. Aber auch die Philosophen und die Soziologen, die dann diese Entscheidungen für uns auch einordnen und sagen, was macht das eigentlich mit der Gesellschaft? Denn wir haben nach wie vor, das muss man ja sagen, eine gespaltene Gesellschaft. Da ist noch ganz viel zurückgeblieben an Misstrauen gegenüber dem Staat, dass viele das Gefühl hatten, in diesem Prozess eben nicht mitgenommen worden zu sein. Aber ich habe immer wieder gesagt, wir sind wie in so einer Nebelbank mit dem Schiff unterwegs gewesen und wir sind damals auch auf Sicht gefahren. Und jetzt im Jahr 2026 zu sagen, was man hätte im Jahr 2022 oder 2021 anders machen müssen, ja, wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man immer schlauer. Und ich sage auch immer wieder, so postmortale Klugscheißerei hilft auch irgendwie nicht wirklich weiter. Aber die richtigen Lehren daraus zu ziehen, eben transparente Entscheidungsprozesse, interdisziplinäre Beratungsgremien und evidenzbasierte Politik von unabhängigen Expertengruppen, das ist unerlässlich wichtig, um gut aufgestellt zu sein in der Zukunft.
Können Sie trotzdem aber nachvollziehen, dass es so einen Vertrauensverlust gegeben hat durch die Corona-Pandemie und durch die Entscheidung und das Gefühl, eben nicht richtig mitgenommen worden zu sein?
Also bei dem Müll, der bei Social Media wirklich verbreitet worden ist, konnten sich viele sozusagen wirklich diesem Müll an Halbwahrheiten und Halbwissen ja wirklich nicht entgehen. Und die Spaltung ging ja wirklich durch Freundschaften und durch Familien, dass Impfgegner und Impfbefürworter oder diejenigen, die für einschränkende Maßnahmen waren, es befürworteten und sogar noch darüber hinausgegangen sind, sich selbst auch isoliert haben, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel auch. Und diejenigen, die das mit sich nicht machen lassen wollten, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns auch in der Politik. Ich habe immer wieder versucht zu erklären und wenn wir uns korrigiert haben, auch zu erklären, warum wir uns korrigiert haben, weil es sozusagen eine andere Datenlage gab oder weil wir sozusagen in einer anderen Situation waren, aber immer wieder zu erklären, warum wir das auch gemacht haben. Aber es ist ein bisschen was an Verletzungen und an Misstrauen in dieser Gesellschaft zurückgeblieben. Das muss man unumwunden zugeben.
Mhm. Frau Lange?
Ich wollte noch mal auf einen weiteren Aspekt eingehen, weil Sie eben ja auch die Frage gestellt haben, na, was brauchen eigentlich die entsprechenden Gremien, die dann auch die Evidenz zur Verfügung stellen, die die Empfehlungen machen aus der Wissenschaft. Und ich hatte eben gesagt, eine Sache, die wir immer machen, ist, dass wir die Lücken darstellen. Und die stellen wir häufig auch dar für die Entscheidungen, die wir möglicherweise in einigen Jahren fällen müssen oder in der nächsten Zeit. Und das ist, glaube ich, noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn wir aufgrund einer bestimmten Impfempfehlung sagen, wenn wir die adaptieren möchten, dann brauchen wir folgende Daten in den nächsten 2 Jahren aus den und den entweder Konsiliallaboren oder Bevölkerungskohorten oder was auch immer, dann wäre es natürlich eigentlich total wichtig, dass diesen Empfehlungen zu den Daten, die wir brauchen, auch ein gewisser Wert zukommt. Und das ist etwas, was wir aktuell in den Gremien eher nicht verankert haben. Also wir machen diese Empfehlung, wir sagen, hier sind die Lücken. Es ist aber nicht so, dass diese Lücken dann auch definitiv durch Forschungsförderung oder entsprechende Ressortforschung gefüllt werden. Und wir dann häufig stehen wir dann in wenigen Jahren sozusagen wieder eigentlich an derselben Stelle und haben diese entsprechenden Daten auch wieder nicht. Und ich glaube, das wäre was, was man durchaus nochmal anders aufstellen kann. Und das hilft uns sowohl in den ganz routinemäßigen Gremien, die wir haben für Präventionsstrategien, für andere Sachen. Das hilft uns aber auch dann an solchen Stellen wie Pandemien. Da ist es natürlich an bestimmten Stellen passiert, muss man sagen. Da sind ja wirklich neue Systeme dann geschaffen worden, auch weil Wissenschaftler gesagt haben, wir brauchen jetzt eigentlich die und die Daten. Und an anderen ist es aber natürlich auch nicht passiert.
Also Sie hören, es sollte vielleicht ein bisschen bessere Förderung geben, um Daten auch generieren zu können, um diese Lücken eben für die Vorsorge auch, Prävention auch füllen zu können. Was sagen Sie dazu, Herr Yüksel?
Also wir haben ja einen Fetisch in Deutschland und das ist der Datenschutz. Wir haben 23 Jahre lang gebraucht, bis die elektronische Patientenakte nun Realität wurde. Ich kann mich an die Pressekonferenz von Ulla Schmidt noch erinnern aus dem Jahr 2002, wo sie gesagt hat, 2003 kommt die elektronische Patientenakte, 23 Jahre später hatten wir die Patientenakte, die elektronische, die im Moment nichts anderes ist als so digitale Leitsordner, die wir sozusagen zusammenpacken. Das heißt, wir haben wirklich viele wertvolle Daten, die wir nicht nutzen. Und ich habe ja gerade vom Rückzug der US-Amerikaner aus internationalen Organisationen gesprochen. Sie machen aber eines, sie machen bilaterale Abkommen, wo die sich dann mit Ländern, insbesondere in Afrika, die Daten zur Verfügung stellen lassen, kostenlos, um dann zu sagen, wir machen weiter eure Gesundheitsprogramme, die wir unterstützen. Dafür bekommen wir aber eure Daten. Und das ist so, Daten sind die Währung der Gesundheitspolitik von morgen. Das heißt, wenn wir wirklich evidenzbasiert entscheiden wollen, dann brauchen wir diese Daten auch sozusagen zu Frühanalysen, zu detektieren, was in der Welt überall passiert. Es gibt das EU4Health-Programm, was mit 5,3 Milliarden Euro ausgestattet ist und das, was wir sozusagen auf der Bundesebene nochmal machen. Aber alles das, was zu wirklich Stärkung des präventiven Ansatzes führt, ist wirklich aus meiner Sicht zu unterstützen. Und wenn Frau Lange uns richtigerweise sagt, da gibt's noch Lücken, die wir schließen müssen, muss man sich das, glaube ich, auch vom Haushaltsgesetzgeber wirklich genau nochmal anschauen und zu sagen, wo wir in der Forschung auch nochmal nachlegen müssen. Denn alles das, was wir jetzt investieren, spart nachher ganz, ganz viel auch an Folgekosten, die uns sonst wirklich auf die Butterseite fällt. Und ich glaube, dass wir große Chancen haben, uns da auch nochmal resilienter aufzustellen. Aber ich glaube, wir sind da insgesamt auch auf einem guten Weg.
Ich möchte konkret nochmal wissen, um welche Zukunftskrisenszenarien geht es ja eigentlich? Also worauf müssen wir uns denn einstellen? Wir haben jetzt gerade gesagt, Corona-Pandemie ist jetzt erstmal so im Griff. Aber worum geht es? Um welche Viren und um welche Krisen geht es? Und vielleicht auch ein bisschen noch der Gedanke, welche Rolle kann die Klimakrise da auch noch spielen? als Beschleuniger?
Also was wir wissen, ist, dass durch unterschiedliche Entwicklungen, gehört die Klimakrise dazu, da gehören aber auch einfach die globale Mobilität, die wir haben, dazu, wir häufiger epidemische Ereignisse sehen werden in der Zukunft und das jetzt auch schon tun. Und wir wissen, diese Ereignisse sind häufig Atemwegsinfektionen. Ganz primär denkt man immer im ersten Schritt an die Grippe. Das ist sozusagen die Influenza. Die Grippe ist immer, wenn wir ehrlich sind, die nächste Pandemie, von der wir ausgehen. Alle Systeme, die wir vorbereiten für Pandemien, müssen auf jeden Fall für eine Influenza-Pandemie funktionieren. Das ist sozusagen die Basis. Natürlich kann es sehr gut sein, dass diese epidemischen Ereignisse auch ganz andere Erreger sind, so wie wir es bei Corona gesehen haben. Und dann, das ist so die eine Art, wie auch Klimakrise eingeht in die Frage, wie viel Pandemien sehen wir vielleicht in der Zukunft und wie häufig. Die andere Art, die muss man sich ja immer klar machen, das betrifft die Klimakrise, es betrifft aber ja auch die internationalen Konflikte, die wir sehen, ist das, was wir ja sehen werden, sind vielmehr auch parallele Krisen. Ja, und das ist natürlich etwas, darauf sind zum Beispiel, das haben wir in größeren Erhebungen über die Pandemiepläne Europas uns angesehen, darauf sind diese Pandemiepläne eigentlich noch nicht ausgelegt. Die sind nicht darauf ausgelegt, dass ich gleichzeitig eine Influenza-Pandemie und möglicherweise eine Hitzewelle habe, wo ich eigentlich alle Menschen gerne in Kühlräume geben möchte. Und das kann ich aber nicht, weil ich die nicht zusammen in einen Raum, der nicht gut durchlüftet ist, geben möchte. Also auf diese Art von Herausforderungen, da sind unsere Systeme noch nicht gut vorbereitet. Und das ist sicher was, was man angehen sollte in der Zukunft. Ich weiß, dass da auch ganz viel passiert. Das kommt ja auch aus dieser Frage der Gesundheitssystemresilienz, jetzt auch mit der Frage militärische Konflikte, die auf uns zukommen.
Wie gut ist die Politik aus Ihrer Sicht, Herr Yüksel, aus Ihrer Innenansicht sozusagen vorbereitet auf diese multiplen Krisen in Bezug auch auf kommende Pandemien?
Also es sind wirklich sehr volatile, sich überlappende Krisen, die wir gegenwärtig auch haben. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir sind da auf alles wirklich gut vorbereitet. Das sind wir in großen Teilen noch nicht. Ich will auch nochmal den Aspekt kriegerische Auseinandersetzung nochmal nennen. Wir erleben ja, wie unerbitterlich sozusagen auch Kriege inzwischen auch geführt werden. Und es geht eben nicht nur um die atomare oder chemischen Waffen, sondern auch um biologische Kampfstoffe. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wir kriegerische Auseinandersetzungen erleben werden, wo biologische Kampfstoffe auch eingesetzt werden. Das ist auch alles leider in der Realität nicht ganz, ganz abstrakt. Auf solche Szenarien muss man sich auch einstellen. Das Zweite ist natürlich, dass wir weltweit Infektionen haben, die auf dem Vormarsch sind, weil wir im Global Fund, wo die Industrieländer Geld eingezahlt haben, um Infektionskrankheiten noch einzudämmen. Ich denke da an die Tuberkulose weltweit, die wieder auf dem Vormarsch ist mit resistenten Stämmen, die nicht ohne weiteres mit der Antibiotikatherapie oder Kombinationstherapie mehr zu heilen sind. Oder ich denke an die Malaria-Infektion, wo auch da die Versorgung in Afrika in großen Teilen zusammenbricht, oder HIV oder AIDS, wo eben Medikamente, die kostenlos abgegeben worden sind, gegenwärtig in Afrika nicht abgegeben worden. Das heißt, es sterben hunderttausende Menschen durch den Rückzug der Amerikaner im Rahmen eben der globalen Betrachtung dessen. Und das ist auch einfach menschengemacht, das muss man auch mal sagen. Und die Überbevölkerung der Welt mit 10 Milliarden Einwohnern bis zum Jahr 2050, wo wir in Lebensbereiche von Tieren reinwachsen als Menschen, werden auch Zoonosen mit Sicherheit auch nochmal befeuern. Und wir haben in Nordeuropa inzwischen auch Infektionen mit bestimmten Mückenarten, die bestimmte Viren übertragen, die wir sonst aus sehr südlichen Gefilden kannten, die jetzt inzwischen auch hier heimisch werden. Das heißt, es wird nicht langweilig werden bei den Themen, die wir heute miteinander besprochen haben. Umso wichtiger ist, dass wir gut aufgestellt sind und uns so gut wie möglich auf solche Bedrohungsszenarien vorbereiten. Aber wenn es dann eintritt, wird es immer eine Herausforderung bleiben. Das muss man auch ehrlicherweise zugeben.
Herr Yüksel, es gibt ja das Kritis-Dach-Gesetz, also das heißt, es ist sektionsübergreifend für eine kritische Infrastruktur, die eben sichergestellt werden soll und auch unser Gesundheitssystem auch resilient machen soll. Ist das eine gute Gesetzgebung, um uns eben auch resilienter zu machen?
Ja, also in der Theorie definitiv schon. Also die Ziele, die dort beschrieben sind, sind richtig. Aber wir müssen jetzt in die Umsetzungsphase kommen. Das betrifft die Krankenhausreform, die nun endlich beschlossen worden ist. Aber wir sind gerade tatsächlich in der Diskussion, wie wir die Krankenhäuser auch im Krisenfall bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder bei Ausrufungen des Bündnisfalles oder bei asymmetrischen Angriffen auch nochmal besonders schützen. Cyberangriffe und ähnliche Dinge sind sozusagen auch nochmal ein Punkt. Und das Gute ist, ich habe vor ein paar Jahren in der Pandemie Krankenhäuser besucht oder Institutionen, da stand wirklich auch noch ein Faxgerät. Und jetzt ein paar Jahre später, wenn ich da zu Besuch bin, dann bin ich in wirklich guten Etagen, wo inzwischen KI-Experten an anderen Lösungen auch arbeiten. Da hat sich auch eine Menge getan, wird sich auch eine Menge tun. Aber allen muss klar sein, das wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. Wir werden also viel Geld investieren müssen in genau diese Vorsorgesysteme.
Und am Ende können wir sagen, wir schaffen das?
Die nächste Pandemie. Ich glaube, es gibt Dinge, bei denen sind wir jetzt tatsächlich besser aufgestellt. Und die Frage ist, ob wir die nachhaltig gestalten. Also wir haben tatsächlich gute Strukturen. Wir haben gute Surveillance-Strukturen in Deutschland. Wir haben auch neue, aus meiner Sicht sinnvolle Forschungsinfrastrukturen. Wir haben eine Stärkung des ÖGWs, des öffentlichen Gesundheitswesens gehabt. Wenn man all das schafft, in die Zukunft zu nehmen, sozusagen, dann glaube ich schon, dass wir besser aufgestellt sind als vor der letzten Pandemie. Aber das muss man auch tun.
Gut.
Ja, sehe ich genauso. Da wird uns kein Ave Maria und Vater Unser helfen, sondern wir müssen uns für die Zukunft fit machen. Und da ist ein ganzer Bündel von Maßnahmen nach wie vor auch notwendig. Über ein paar Punkte haben wir darüber auch geredet. Und deshalb ist gut, dass genau solche Formate stattfinden, dass wir uns das gegenseitig nochmal in Erinnerung rufen.
Und gegenseitig auch ein bisschen beraten oder vielleicht Anregungen bieten. Vielen Dank, Professor Dr. Med-Berit Lange, Leiterin der Abteilung Epidemiologie beim Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI. Vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Expertise ein bisschen auch in die Zukunft vielleicht auf uns zukommender Pandemie haben blicken lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Und vielen Dank, Serdar Yüksel, Berichterstatter zum Thema Klima und Gesundheit für die SPD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sébastien Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ in Potsdam. Wie hat Ihnen der Podcast gefallen? Sagen Sie es uns. In den Shownotes finden Sie einen Evaluationsbogen, den wir wissenschaftlich auswerten. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.